Predigt für heute. Einmal ganz auf der Reihe. Ich rede ja durchaus gerne auch die Perikopen. Aber heute möchte ich etwas weitergeben aktuell zu der Situation, in der wir uns befinden. Und deswegen einige Verse aus der Offenbarung. Zunächst aus der Offenbarung Kapitel 9. Und ich will, damit wir ein bisschen zeitliche Zuordnung kriegen, einmal einen kurzen Ausflug zurück in das Kapitel 6 machen. Ich bin sicher, dass wir uns unmittelbar in der Zeit befinden, die dort in dem Kapitel 6 in den ersten 8 Versen beschrieben wird. Ich habe darüber schon einmal gepredigt. Erst und zweiter Vers, der Reiter auf dem weißen Pferd mit der Krone. Corona, der durch die, um die Erde zieht, siegen danach, dass er siegt, das heißt, der nicht aufzuhalten sein wird, das erleben wir im letzten Jahr. Dann Vers 3 und 4, das zweite Siegel, das feuerrote Pferd, der darauf saß, den Frieden von der Erde wegzunehmen und einander zu schlachten, ein großes Schwert wurde gegeben, das ist das, was im Moment abläuft. Wir haben nach 30 Jahren mit mehr Frieden als sonst auf der Erde ein Verlust an Friedfertigkeit, wie es die Menschheitsgeschichte noch nicht gesehen hat. Allein in den letzten beiden Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge von 60 auf über 80 Millionen erhöht. Und es ist das erste Mal ernsthaft wieder die Rede von Atomschlägen und von einem komplett enthemmten Gegeneinander. Selbst die alten Machtblöcke beginnen sich wieder gegeneinander zu richten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten um Afghanistan bemüht haben. Aber dieser Verlust des Friedens geht viel weiter und viel tiefer bis hin zu den sozialen Schichten und auch zu den Familien. Ich denke, niemals vorher hat es so eine Unversöhnlichkeit gegeben, wie wir das im Moment haben. So eine gegensätzliche Haltung zu den oder gegen diese verschiedenen Corona-Maßnahmen. Und darüber entzweit man sich auch zwischen den Völkern auf der ganzen Welt. Und danach dritte Siegel, Vers 4, 5 und 6. Das ist das, wovon überall im Moment die Rede ist. Grundversorgung, Zuteilung von Grundversorgung, Abschaffung von Eigentum, Vergesellschaftung von Eigentum. Und gleichzeitig kann man erleben, dass die Reichen immer reicher, die Superreichen super reicher werden. Und dass, wenn das heißt, Öl und Wein nicht beschädigt werden, das ist ja ein Sinnbild für die damalige Medizin. Der barmherzige Samariter kostet Öl und Wein in die Wunden des Verletzten. Und auch das erleben wir, dass man an dieser Stelle komplett geredet bleibt. Es gibt keine Haftung für diese in der Erprobung für die Impfstoffe. Es werden Milliarden damit geschöpft. Es werden Millionen mit sinnlosen Testungen verdient. Und genau das, finde ich, ist hier in diesen beiden Versen beschrieben. Und als nächstes Verse 7 und 8. Das fahle Pferd, der darauf sitzt, der Tod, wird Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und dem Hunger und dem Tod und durch die Wildtiere der Erde. Das ist das, was man fürchtet, dass es alleine schon durch die Impfungen ausgelöst werden könnte, aber ich denke, das wird sich darauf nicht beschränken. Ausgehend von dieser Zeit, dass wir also in einer Situation sind, in der das, was das Wort Gottes vorhersagt, buchstäblich sich erfüllt, will ich einmal einen Blick in die Zukunft wagen. Und zwar nicht, um dort einen Zeitplan festzulegen, sondern um Kriterien erkennbar zu machen, wie sich die Welt um uns herum entwickelt. Das kann man nämlich aufgrund des Wortes Gottes sehen. Ich will also nicht irgendwelche Unglücks- oder Endzeitprophetien hier sagen, weil uns ganz eindeutig von Jesus gesagt wird, dass wir weder Zeit noch Stunde kennen im Voraus. Man kann aber bestimmte Entwicklungen erkennen. Und da möchte ich uns die Sinne und den Geist für öffnen. Es wird dann ab Vers 9 von dem fünften Siegel geredet. Ich verstehe das als eine Verfolgung der Christen, wie sie die Welt vorher noch nicht gesehen hat, und es gab schon sehr schlimme Verfolgungen, angefangen im Römischen Reich, über die ganze Frühzeit in verschiedenen Regionen der Erde bis hin zum Mittelalter, den großen religiösen Kämpfen, dem Aufkommen des Islam, dem tausendfachen gegenseitigen Schlachten bis hin zu der Neuzeit und den schlimmen Verfolgungen sowohl der Missionare und der Gläubigen in anderen Erdteilen als auch dann unter der kommunistischen Herrschaft und bis zum heutigen Tag in verschiedenen Ausprägungen. Aber das, was kommt, wird weltumspannend und schlimmer sein. Deswegen sollten wir vorbereitet sein und wissen, und ich lese uns diesen Vers mal vor, was im Vers 10 heißt, und sie, nämlich die um Jesu willen Getöteten, riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, wie du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder verendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden sollen. Wir haben vorhin gerade gehört von dem Trost Gottes. Hier haben wir mal ein Beispiel von dem Trost Gottes. Das ist was anderes, als wir uns normalerweise vorstellen. Trösten heißt, alle Schwierigkeiten werden wieder weggenommen und dann beruhigt man sich. Aber hier ist ein Beispiel vom Trost Gottes in schwierigen Zeiten. Trost ist eben auch das begleitete Hinführen in die Wirklichkeit. Trost braucht man zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist. Der wird von dem Trost nicht wieder lebendig. Aber jemand ist an der Seite dessen, der traut. Und Gott ist an der Seite derer, die trauern, von Anfang an. Für mich eine der stärksten Erfahrungen auch der letzten Jahrzehnte. Einmal selbst als jemand, der den Tod geschmeckt hat, zu wissen, Gott ist dabei. Und zum anderen als jemand, der viele Dutzend Menschen begleitet hat, die am Körper in ihrer Ehre in ihrer Familie schwer geschädigt worden sind. Zu wissen und zu bezeugen, dass Gott jeweils dabei war, auch mitten in diesen schwierigen Situationen. Stellvertretend sollen wir die Geschichte einer muslimischen Frau stehen. Manche kennen das von meinen Mitarbeitern, die schwer misshandelt und schlimm missbraucht worden ist und dabei körperlich ganz schwer verletzt wurde, nach Deutschland geflohen war und dann wieder abgeschoben werden sollte. Und in ihrer Not, sie hatte noch nicht mal Angst um ihr Leben, aber um das ihrer vier kleinen Kinder, hat sie mich gebeten, und ich habe sie später gefragt, warum sie auch mich kennbar als Pastor bittet, wo sie so strenge Muslimin ist. Und sie sagt, sie hat mich monatelang beobachtet und in mir den einzigen gesehen, der seinen Glauben so ernst nimmt wie sie ihren. Und das halte ich für wichtig, dass unser Glaube erkennbar sein muss in unserem Leben. Denn wir sind ein Brief Christi, gekannt und gelesen in dieser Welt. Wir wissen das oft nicht, wie andere Menschen uns beobachten. Aber es soll das Leben von Jesus Christus in unserem Leben erkennbar sein. Und dann eine Frau, die von ihrer Kultur und von all ihrem Leiden her natürlich nicht über das sprechen konnte, was ihr widerfahren ist, zeigt Gott mir 3 Tage vor unserer Begegnung in einer Vision, was mit dieser Frau passiert ist. Es war so schrecklich, dass ich geweint habe, weil das unfassbar ist, was Menschen anderen antun. Eine völlig unschuldige Frau. Und als ich das dann bei den Gesprächen gesagt habe, ich denke, dass Gott mir gezeigt hat, was mit ihr passiert ist. Sie braucht mir nur bestätigen oder sagen, nee, es war nicht so. Und ich diese Details alle geschildert habe, so wie der Film vor mir abgelaufen ist, ist diese Last von ihnen gebrochen. Und ich konnte ihr bezeugen, damit beweisen, dass Gott bei ihrem Leben dabei war und das gesehen hat, wo überhaupt nicht. Sie und ihre Kinder sind gerettet. Das ist Trost Gottes. Menschen zu begleiten in die Wirklichkeit Gottes hinein, die ist sowieso immer zerbrochen. Aber selbst so in Verbindung mit ihm zu leben, dass wir sowohl für uns leben, als auch für das Leben anderer wissen oder erfahren dürfen, wie Gott eine Situation sieht. Und das zu bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist die Art, wie Gott tröstet. Und das beginnt tatsächlich mit seinem Lob. Und deswegen ist das, was wir hier Sonntag für Sonntag erleben, so unbedingt notwendig für unser Land. Dass wir im Lobpreis mit Gott verbunden sind, dass wir ihn ehren, dass wir sein Wort ernst nehmen. Danach, Vers 12, das sechste Siegel, und dann Kapitel 8, das siebente Siegel. Ich gehe auf diese Dinge nicht einzeln ein, weil das ist noch nicht unsere Zeit. Und nachdem sich oder das siebente Siegel öffnet die nächste Dimension, nämlich 7 Engel, welche vor Gott stehen und posaunen. Das sind die Posaunen des Gerichts. Und da will ich zuerst einmal noch auf Vers 4 verweisen. Also, Offenbarung 8, Vers 4. Und der Rauch, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm 4 Räucherwerke gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, an dem goldenen Altar, der vor dem Thron Gottes ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Ihr Lieben, wir haben als evangelische und da schon nochmals freikirchliche Christen überhaupt nicht mehr diese Tradition, die viele andere Gläubige im Blick auf diese Schriftstelle und auf manches im Alten Testament beachten. Dass nämlich die Heiligkeit des Ortes Gottes auch durch den Duft von Räucherwerk erfahrbar wird. Das ist ein Stück bedauerlich. Überall auf der Welt wird Rauchopfer gebracht, nicht nur unter den Gläubigen. Bei den Buddhisten, bei den Hinduisten gehört das einfach mit dazu, das Abbrennen von Räucherstäbchen wird gesehen als eine Sache, womit man die Weihe eines bestimmten Ortes und die Kraft der Gebete verbindet. Und das ist interessant, weil so könnte man Gläubige aus diesen Religionskreisen abholen. Das ist nämlich ein Hinweis auf die Realität der Heiligkeit Gottes. Unsere katholischen und erst recht unsere orthodoxen Geschwister haben das noch ganz normal. Eigentlich in jedem Gottesdienst werden diese Räucherfässchen geschoben. Und ich will heute einmal unseren Blick darauf wenden, dass das im Himmel immer noch so ist. Und auch in der Zukunft so sein wird. Dass nämlich extra ein Engel mit Räucherwerk ist, damit er den Gebet, also damit er die Gebete der Heiligen verstärkt. Wir sind als evangelische Christen in der Regel stolz, immer die Lutheraner noch stärker vielleicht als die Zweikirchler, aber recht stolz darauf, dass man diese Vermittlung von anderen gar nicht in Anspruch nimmt. Aber in jedem katholischen Gottesdienst wird Sonntag für Sonntag darauf hingewiesen, dass die Kraft der Gebete verstärkt wird durch die Heiligen, die uns schon vorangegangen sind, und durch die Heiligen Engel. Und das ist biblisch. Das ist also kein Aberglaube oder Hokuspokus, sondern das ist tatsächliche Realität, wie sie uns das Wort Gottes auch bestätigt. Und wir sollten uns als Gemeinde nicht nur als diese kleine Schar sehen. Das ist normal, dass von Ort zu Ort die Herde oft klein ist. Aber wir sind Teil des Volkes Gottes, zu dem auch die heiligen Engel gehören. Und die Heiligen, die uns vorangegangen sind. Sie interagieren mit Gott. Die Schulen der Heiligen, die abgeschieden sind, die geschlachtet worden sind, sind trotzdem vor Gott lebendig. So wie das Blut Abels geschrien hat und wie bis heute das Blut von Jesus Christus ruft. Das Blut Abels nach Rache, das Blut Jesu nach Vergebung. Dieses Rufen kann man in der heutigen Zeit, finde ich, auch relativ gut verstehen, weil wir in den letzten Jahrzehnten eine Ahnung davon gekriegt haben, dass ja Leben, jede lebendige Zelle, Sprache ist. Genetik ist nichts anderes als chemische Information, als Sprache Gottes zu nennen. Und aus diesem Grund ist dieser Eingriff durch die modernen Impfungen so ein Frevel. Es ist der Versuch, in das Reden Gottes die satanische Sprache mit hineinzupflanzen. Das ist das, was uns gesagt wird, dass der Sohn des Verderbens, der Antichrist, sich über alles erhebt, was Gegenstand der Verehrung ist und sich an die Stelle Gottes setzt. Und deswegen sollten wir, sofern das in unserer Hand ist, aus Respekt vor Gott, aus Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit, nicht mit vollzogen wird, dass wir uns dieser satanischen Sprache oder uns von dieser satanischen Mitsprache bemächtigen lassen. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen mit anderen Gläubigen zusammen eine entsprechende theologische Ausarbeitung auch dazu hinkriege, dass wir deutlich machen für alle Gläubigen, wo die Grenzen sind. Wo die Grenzen für Gläubige sein sollten, wenn wir in Ehrfurcht vor Gott bleiben. Und ich meine ausdrücklich nicht, dass wir dadurch auch geschädigt werden können. Das würde ich eher unter dem Gesichtspunkt des tödlichen Trinkens rechnen. Ja, wenn, was Jesus seinen Jüngern sagt, beim Abschied, wenn sie etwas tödlich trinken, also sie werden auf Schlangen und Skorpione treten, und wenn sie etwas tödlich trinken, würde es ihnen nicht schaden. Ich denke nicht, dass in Gläubigen dieser Impfstoff an sich schaden muss. Aber ich denke, dass wir uns an der heiligen Sprache des Lebens Gottes versündigen, wenn wir dort hineinfummeln. Nochmal, er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar. Das tröstet mich. Es sind nicht nur die Gebete von besonders Heiligen. Es sind nicht nur die Gebete von vom Vatikan bestätigten Heiligen. Es sind die Gebete aller Heiligen. Wer sind denn alle Heiligen?
Alle, die hier sind.
Alle, die an Jesus Christus glauben und ihn als Herrn über ihr Leben angenommen haben. Das sind alle Heiligen. Heilig wodurch? Nicht zuerst durch unser Tun, sondern durch sein vergossenes Blut, was über uns ausgegossen ist, was unsere Sünden bedeckt und was der sichtbaren und unsichtbaren Welt dokumentiert, wir gehören ihm. Nicht mehr uns selbst. Und alle Heiligen kriegen durch Gottes Einwirkung Kraft zu ihren Gebeten. Das sollte uns vielleicht mehr motivieren zu beten, als irgendwelche Gebetshäuser oder Regeln oder Motivationen, die sich Gläubige gegenseitig geben oder gar auflegen. Noch eine Sache. Dass die nach uns kommen, ernsthaft das Wort Gottes ernst nehmen. Und dann kommen wir zum Kapitel 9. Also, jetzt sind wir bei dem letzten Siegel und den sieben Posaunen. Der erste Posaune ist Vers 7 und der zweite Vers 8 und der dritte Vers 10 und der vierte Vers 12 und der fünfte, das sind wir im Kapitel 9. Und der fünfte Engel posaunte und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Ofens und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Gewalt gegeben, wie die Skorpione die Erde Gewalt haben. Da sind wir wieder bei den Skorpionen, deren Kraft in ihren Schwänzen ist. Für die Gläubigen gilt immer noch die Verheißung, dass sie auf Schlangen und Skorpionen treten. Und das wird sie nicht beschädigen. Es gibt also Gerichte Gottes, die betreffen die ganze Welt und es gibt Gerichte Gottes, die gehen an den Glaubenden vorbei. Und ich sage nur ein Beispiel. Der Prophet Jeremia hat in der Zeit des Gerichtes nicht nur gelebt, sondern den Auftrag Gottes erfüllt und das Volk Gottes gewarnt. Und er kam unter dasselbe Gericht, aber wurde dadurch nicht beschädigt. Gott ist in der Lage, seine Kinder zu bewahren. Und ich bitte darum, dass ab heute die Kinder ganz ernsthaft dabei sind, versuchen, alles zu bestehen. Ich die gerne hätte ja zur Verfügung, das auch nochmal zu vertiefen. Aber nicht sich immer aus dem Wort Gottes zu entfernen. Nochmal, Gott, er mag sein Volk in der Zeit des Gerichts zu bewahren. Das ist eine Voraussetzung. Wir glauben. Und das ist ein aktiver Prozess. Das ist nicht etwas, was sich ereignet, sondern etwas, was wir in Anspruch nehmen. Wir nehmen Gottes Wort. Wir tun sein Willen. Und dann lesen wir im Vers 6, und in jenen Tagen, das ist eine Zeit, die kommt noch, werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Es kommt also Zeiten, die sind so schlimm, dass man nicht mehr leben will, aber muss. Normalerweise ist es andersrum. Viele Menschen wollen noch leben, können nicht mehr. Aber es gibt Zeiten, die sind so schlimm, dass man nicht mehr leben will, und man muss. Und das, und der sechste Engel versaunte, das ist Vers 13. Und am Ende heißt es, im Vers 20, und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet werden. Vers 15 heißt, dass der dritte Teil der Menschen getötet wird. Durch ein Heer von Geistern. Wenn wir das mal ausrechnen, wäre das gut in Mathe. Was ist 2 mal 10.000 mal 10.000?
200 Millionen steht da.
Ah, das ist schon sehr gut, ja. Wenn wir das einmal ausrechnen, wenn der dritte Teil der Menschen stirbt, wie viel ist der dritte Teil der Menschen?
Von 8 Millionen ein Drittel?
Es sind keine 8 Millionen mehr, weil, wir im Vers, in Kapitel 6 ja gelesen haben, dass ein Drittel der Menschen sterben wird durch den vierten Reiter. Das heißt, 200 Millionen, 2000 Millionen sind schon weg, 2 Milliarden sind weg. Dann bleiben 6 übrig. Und ein Drittel sind 2 Milliarden, 2000 Millionen und 200.000 gehen aus. Das heißt also, jeder von diesen wird 10 Leute umbringen. Von diesem Heer, was da auszieht. Vers 15, und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl. Und 200 Millionen werden ein Drittel der Menschheit töten, nämlich 2000 Millionen. Das ist keine Straßenzeit mehr. Wir wissen alle, wie schrecklich der Zweite Weltkrieg war und man rechnet dort mit ungefähr 60 Millionen. Und das wären dann 10-mal so viele, 600 Millionen. Und dann nochmal 3-mal so viele. Das sind weniger als 2 Milliarden. Also unfassbare Dinge, die auf die Menschheit zukommen. Aber das Schrecklichste ist, was wir dann in den nächsten beiden Versen lesen. Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von ihren Werken. Von den Werken ihrer Hände. Dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihren Hurereien, noch von ihren Diebstählen. Das, was wir hier lesen, diesen Versen, ist der Grund für das endgültige Gericht Gottes. Ich habe als Kind und später als Jugendlicher ja beim Durchlesen der Bibel solche Stellen mitgelesen und natürlich, wenn man das offenen Herzens liest, das erschüttert einen. Aber der Zusammenhang ist mir lange nicht bewusst geworden. Warum gibt es solche schrecklichen Sachen? Und wie kann Gott, von dem man ja landläufig sagt, dass es der liebe Gott ist, so handeln? Und ich habe das hier in dieser Region erst gelernt. Ich bin 1985 in diese Region gekommen, mit einem brennenden Herzen für die Schwächsten und elendesten Menschen. Ich habe gerade in der vergangenen Woche mit einem Mann geredet, mit dem ich damals zusammengearbeitet hatte. Ich hatte ja zwei Berufe. Einmal als Kirchensanierer und er war derjenige, der mir geholfen hat, in der gesamten Region die maroden Kirchendächer wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben fast jedes Wochenende irgendwo gearbeitet und Löcher geflickt und im Frühling die Sturmschäden wieder zusammengebastelt und im Winter, dort wo es losgeregnet hat, irgendwie versucht zu flicken. Und ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet und alle seine Brüder waren schwerst erkrankt. Jetzt am Freitag ist der letzte beerdigt worden. Und um alle seine Brüder habe ich mich gekümmert. Das waren die Leute, um deren Willen ich damals nach Berlin gerufen habe. Und nicht nur die. Da haben wir uns, weil wir so miteinander geredet haben, mal an diese ganzen erinnert von damals. Diese kleine Stadt hatte ungefähr 20 schwerst abhängige Alkoholiker. Und jedes Dorf rundherum noch mehrere. Und die haben mit ganzem Herzen jahrelang mit ihnen gearbeitet, in der Hoffnung, ihr Leben zu retten, sie zu Jesus zu führen und von der Hölle heraus zu holen. Und durch Gottes Gnade sind mehr als 200 von diesen Schwerstabhängigen im Laufe der Jahrzehnte gesund geworden. Es waren alles Menschen, für die niemand mehr Hoffnung hat. Und die sich sonst niemand gekümmert hat. Die alle abgeschrieben waren. Und Gott hat so viel Gnade gegeben, dass nicht nur in der Stadt mehr als ein Dutzend Leute frei geworden sind, sondern buchstäblich in jedem einzelnen Dorf der Umgebung, mindestens im Umkreis von 50 und bis zu 200 Kilometer. So weit war mein Einzugsbereich bis kurz vor Angermünde, bis kurz vor Neustrelitz und bis Tucherruhr, also kurz vor Anklam. Ein riesiges Gebiet, wo ich Abend für Abend und fast jedes Wochenende unterwegs war und Menschen besucht habe. Und dann kam eine Zeit, wo ich bei meinen Besuchen niemanden mehr erreicht habe. Das war dann erst nach der Wende. Da war mit einmal eine andere Sachen, andere Situationen. Die Betroffenen wurden nicht mehr kriminalisiert. Es gab medizinische Hilfe. Die ersten Jahre war das eine wunderbare Sache. Haben wir gut zusammengearbeitet. Mit einmal gab es nicht nur ein, zwei Ärzte, die sich um solche Menschen gekümmert haben, sondern ganze Kliniken. Und dann begann sich die Situation zu verändern. Und dann ist das Ziel nicht mehr gewesen, Menschen aus dieser Sucht herauszuführen, sondern an ihnen wegen ihrer Sucht zu verdienen. Und das hat auch die Betroffenen verändert. Und es kam irgendwann eine Zeit, nach mehr als 20 Jahren Dienst, dass sich niemand mehr finden ließ, der bereit war, umzugehen. Nö, brauche ich nicht. Kann weiter trinken. Es gab mit einmal Einrichtungen, wo man nicht, so wie bei uns, begleitet wurde, um gesund zu werden, sondern begleitet wurde, man hat das Trinken oder die Drogen toleriert, weil man dann immer noch weiter an ihnen verdienen konnte. Und ich war an einem Punkt, wo ich einmal in der Beratungsstelle saß, ich habe ja nicht aufgehört, so zu arbeiten, wie ich das gewohnt war. Ich geweint habe, gesagt, Herr, was soll ich noch tun? Was soll ich hier noch tun, wenn kein Mensch mehr bereit ist, umzugehen? Ja. Von dieser Situation rede diese Zeit. Es kommt eine Zeit, wo der Leidensdruck, so nannte man das damals, es muss ein Mensch erst einen bestimmten Leidensdruck haben, bis er von seinem falschen Lebensweg umkehrt. Wo der Leidensdruck nicht mehr dazu führt, umzukehren, sondern Gott zu lästern. Ich erinnere mich noch genau das erste Mal, wie schockiert ich war. Ich habe jemanden besucht, aus Storko, ein Alkoholiker. Ich habe in der Zeit zweimal Krankenhausbesuch gemacht, jede Woche auf den internen Stationen im Pazewerk. Das ist heute längst alles verboten und unter Datenschutz gestellt worden. Aber damals war das einige Jahre die Mühe wert, Menschen, die bei der Entgiftung waren oder teilweise auch schon beim Sterben waren, zu begleiten, ihnen eine Chance zu geben. Und ich komme in ein Zimmer, da liegen zwei Männer, beide mit ganz aufgeblähten Bäuchen, Aszites, Bauchwassersucht, das ist immer ein Zeichen, dass die Leber kaputt ist, gelb, und einer weint. Ich war ganz schockiert. Ich hatte den Mann zwei Jahre vorneweg mehrere Male besucht und gebettelt, dass er aufhört zu trinken. Ach, und er hat mich weggeschickt, was ich dann will. Und dann war ich und sehe ihn eigentlich am Sterben. Und der hat geweint, was er mich gesehen hat, und hat gesagt, hätte ich doch damals auf dich gehört. Und ich war erschüttert, war noch nicht so erfahren wie heute. Ich wusste kaum, was ich ihm sagen soll. Und neben ihm der Mann, genauso elend dran wie er, hat geflucht und gelästert und hat gesagt, was heulst du denn? Das ist nun mal unser Leben. Willst du jetzt zum Schluss noch was dran ändern? Und er ist am nächsten Tag, hat er sich selber entlassen lassen, kann man es wirklich nicht. Und ist noch am selben Abend lebendig in seiner Wohnung verbrannt. Der ist lebendig in die Hölle gegangen. Und hatte noch am Tag vorher die Chance, umzukehren. Ihr Lieben, solche Dinge vergisst man nicht. Das ist das, wenn ich heute lese, dass die Menschen nicht umkehren. Etwas, was mir Angst macht. Weil es zeigt, wie nahe das Gericht gekommen ist. Und wenn wir noch ein paar Kapitel weiter gucken, dort ist dann das Vollbild erreicht, Kapitel 16. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Sieben Siegel, beim sieben Siegel, sieben Engel die Posaune und bei der letzten Posaune sieben Engel mit Schalen des Zornes kommen. Das heißt, Gott zieht die Zeit immer noch in der Hoffnung, dass Menschen umkehren. Damals, als ich geweint habe, gesagt, Gott, was soll ich hier noch? Hat er mir die Berufung für dieses Werk gegeben? Ich hatte nie im Sinn, dass ich irgendwann Leiter eines Missionswerkes sein könnte. Nie. Ich habe mich immer gesehen als einen, den Gott berufen hat, Barmherzigkeit zu üben. Gut, das mache ich auch heute. Aber das war nicht in unserem Glück. Missionarische Diakonie, das war das, worin ich aufgewachsen bin. Gelehrt worden bin, Menschen zu dienen, um sie dienen zu Jesus zu führen. Und Gott, während ich weine, hat Gott mir eine neue Berufung gegeben. Ein Wort aus den Propheten. Siehe, ich sende dich zu den Völkern mit, deren Sprache du nicht kennst und die deine Sprache nicht kennen. Ich habe das in meiner Bibel eingestrichen. Ich habe das im Moment nicht im Blick. Jeder kann sich das aussuchen. Konkordanz oder Bibelserver. Dort hat Gott mir den Blick geöffnet, dass wenn an einer Stelle die Menschen sich versperren für die Botschaft des Evangeliums, er das weiterlaufen lässt. Er lässt das Wort weiterlaufen. Und wir haben dann erlebt, dass er sogar Menschen vom Ende der Erde hierher holt. Nicht nur, dass ich in vielen Ländern gewesen bin, um das Wort Gottes weiter zu sagen, sondern Gott selber hat Menschen vom Ende der Erde hergeschickt. Und sie sind hier unterwiesen worden und sie sind ihrerseits wiedergekommen und bringen das Wort der Versöhnung zu denen, die umkehren, die das Wort hören wollen. Das, ihr Lieben, müssen wir im Blick behalten. Menschen, die bereit sind, die Botschaft Gottes ernst zu nehmen. Menschen, die sich retten lassen, weil das Werk, was am Bürgertag getan ist, überaus kostbar ist. Das Beste, was Gott hat er gegeben, um Menschen mit sich zu versöhnen. Ein immerwährendes Opfer. Ein vollgültiges, endgültiges. Endgültige Rettung. Aber was passiert? Ich hörte eine laute Stimme zu den sieben Engeln sagen, geht hin, gießt die sieben Zahl des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin, und der zweite goss seine Schale aus. Und der dritte goss seine Schale aus, Vers 4. Und dort heißt es, und ich hörte den Engel, der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du also gerichtet hast. Den Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott, Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Schau mal, derselbe Altar, von dem die Gebete der Heiligen um Rettung, um Aufschub zu Gott aufgestiegen sind. Und er hat gehört, derselbe Altar sagt irgendwann, deine Gerichte sind gerecht. Wenn Menschen nicht mehr umkehren, dann ist die Zeit des Gerichtes Gottes gekommen. Und der vierte goss seine Schale aus und der fünfte und der sechste, das ist Vers 12. Und ich sah aus dem, und der sechste goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von dem Herrn, die Zeichen tun, welche zu den Königen der ganzen, des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glücklich, glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie zu, an dem Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich verstanden, warum wir aufgefordert sind, für unsere Obrigkeit und für die Leute zu beten, die in Verantwortung sind. Das sind die Menschen, die eben auch im besonderen Fokus des Teufels und der bösen Geister stehen. Das, was wir im Moment erleben auf der Erde, kann man ja nicht anders erklären, als dass die Könige der Erde, Gott sei Dank immer noch nicht alle, aber eine sehr große Anzahl, unter dieser dämonischen Macht des Teufels sich versammeln zum Bösen. Und sie nennen das Gute. Und zur Zerstörung. Und sie nennen es schützend. Das ist das, was wir im Moment erleben. Und an dieser Stelle sind die Gebete der Heiligen für die in Hoheit notwendig. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass mindestens 4 Machthaber, Präsidenten von unabhängigen afghanischen Staaten plötzlich ihr Leben verloren haben. Vieles deutet darauf hin, dass das nicht Krankheiten waren, sondern dass man sie aus dem Weg geräumt hat. Es waren zufällig alles Staatsoberhäupter von Ländern, die sich gegen diese ganze Covid-Strategie gestellt haben. Für Menschen zu beten, ich wundere mich. Es gibt also ganz eindeutig unter unseren über 700 Bundestagsabgeordneten eine Anzahl von Gläubigen. Ich wundere mich, dass keiner aufsteht und diesen Irrsinn entgegentritt. Oder fast keiner. Es gibt immer ganz wenige bei der AfD. Die Stimmen in den anderen Parteien sind weitgehend verstummt. Die Stimmen von Gläubigen. Es gibt ein paar vernünftige Menschen, auch in diesen Parteien. Aber sie dringen nicht durch. Das hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass zu wenig für diese Menschen gewesen wurde oder wird. Oder aber, und das sagt uns dieser kurze Text, dass eine Zeit kommt, wo sie, die in Hoheit sind, nur noch auf die Stimme der Dämonen sich der Unreinheit verschrieben haben. Das ist das ja. Und mitten in diese grässliche Zeit hinein, diese kleine Ermahnung, Vers 15, streicht euch das bitte in eurer Bibel an. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der da wacht, in seine Kleider bewahrt. Als Deutscher legt man ja abends in der Regel seine Kleidung ab. In vielen anderen Ländern ist das nicht so. Da schläft man mit der Straßenkleidung. Wir finden das merkwürdig. Aber es gibt Zeiten, da ist es notwendig. Ein Soldat kann sich auch nicht abends seine Uniform ausziehen, Schlafanzug anziehen und sagen, morgen kämpfe ich weiter. Wir sind Menschen, die bekämpft werden. Ich meine nicht fleischlich, sondern geistlich. Wir sind Soldaten Christi. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Bosheit, die in den himmlischen Örtern sind. Das bedeutet, wir müssen wachsam sein. Jesus sagt wie? Wie Knechte, die auf ihren Herrn warten. Wie Angestellte, die wissen, der Chef kommt noch. Das ist unsere Verantwortung. Und das sagt Jesus mitten in diese Zeit der absoluten Bedrängnis hinein. Seid wachsam. Seid begleitet. Seid kampfbereit. Seit Monaten, also seit dieser sogenannten pandemischen Krise, also seit mehr als einem Jahr, ist mein Bekenntnis gegenüber jedem anderen Gläubigen, gegenüber meinen Freunden von früher, gegenüber Kontakten, die wir im Rahmen unserer Missionsarbeit haben: Ich will wachend und dienend gefunden werden. Das ist das, begleitet. Wachen und dienen. Ich will in dieser schwierigen Zeit nicht mich verkriechen, sondern so zur Verfügung stehen, dass Jesus mich gebrauchen kann, wenn er das, wann immer er das braucht. Und ich wünschte, wir wären alles, dass wir Leute sind, die wachen sind und kampfbereit. Und Kampf heißt nicht mit Fäusten oder mit Waffen, sondern wie diejenigen, die Mose gestützt haben, damit Josa den Kampf gegen die Amalekiter gewinnt. Dass das Volk Gottes bewahrt bleibt. Das ist unser Dienst. Und dann lesen wir mitten in dieser Zeit, mitten in diese letzten Auseinandersetzungen zwei schreckliche Dinge. Einmal Vers 9. Und die Menschen werden von großer Hitze verdrängt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Und dasselbe nochmal im letzten Vers, Vers 21. Und große Hagelsteine wie ein Talent schwer fallen aus dem Himmel auf die Menschen nieder. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plagen des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Es gibt also noch einen Punkt, der über die fehlende Umkehr hinausgeht. Wenn man wie Hiob sich bewusst und willentlich gegen Gott richtet, das wird das Ende sein. Deswegen ist die Zeit des Gerichts, wenn sie kommt, auch gerecht. Menschen werden unter keinen Umständen mehr umkehren, weder durch Güte. Denn das ist das, was uns gesagt wird im Römerbrief schon. Weißt du nicht, Mensch, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Das wissen viele Menschen wirklich nicht. Die sind durch ihre Lebensumstände oder durch eine verfehlte Erziehung so verhärtet, dass sie durch Güte nicht zum richtigen Weg geführt werden. Für denjenigen ist Strenge notwendig. Ich denke, wir alle kennen das. Ich kenne kaum Menschen, die nur durch Güte zu leiten sind. Wir alle brauchen irgendwann Strenge. Wenn wir gute Eltern hatten, dann haben sie das sehr frühzeitig in unserem Leben praktiziert, so dass wir gelernt haben, sie zu respektieren und auf das Wort zu hören. Wenn unsere Eltern nachlässig waren und haben das versäumt, dann wird es viel schwieriger. Manche lernen dann erst das Leben, im schlimmsten Fall die Polizei oder gar das Gericht, das streng notwendig ist, um seinen eigenen Weg gut zu machen. oder Krankheit oder Scheidung. Viele, es gibt viele Möglichkeiten, dass Strenges in unser Leben hineinkommt. Aber wenn die Strenge auch nicht mehr hilft, dass Menschen gar nicht mehr umkehren, dann bleibt nur das Gericht. Und das meint nicht das Amts- oder Verwaltungsgericht, sondern bleibt nur das Gericht Gottes. Auch Gottes Gericht hat immer noch das Ziel der Umkehr. Es gibt Menschen, die erst unter dem Gericht umkehren. Gerade wir Deutschen sind eigentlich die besten Beispiele auf der Welt dafür. Dass das Gericht Gottes zweimal über unser Volk und unser Land kommen musste, bis endlich in der Umkehr zurück zur Normalität gekommen ist. Und genau von dieser Umkehr wenden wir uns heute wieder weg. Das Zeichen, was unser Bundeskanzler eigentlich macht, ist die satanische Bekehrung. Das ist der Rhombus. Und das bedeutet im Griechischen Rhombe, ich kehre um. Das heißt, diese Frau bekennt sich seit Jahrzehnten, dass sie sich von den göttlichen Ordnungen der christlich-jüdischen Tradition endgültig abgekehrt hat. Und alle, die auf diesem Weg sind, verstehen das Zeichen und wissen, dass sie die hohe Priesterin dieses satanischen Programms ist. Und deswegen, ihr Lieben, ist das, was unser Land jetzt macht, nur gefährlich. Es ist die Abkehr von Gott und das macht es gerichtsreif. Und das ist eine Gerichtsreife, die dann nicht mehr wieder zurückfindet zu Gott, sondern die in der Vernichtung endet. Und da möge Gott uns vorbewahren und in dieser Zeit bewahren, dass wir unser Licht und Salzkraft nicht verlieren. Amen.